Linke Theorie, Theorie-Podcast der Jungen Linken. Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der Jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und warum alle über den Kapitalismus sprechen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Sarah und hier erfährst du, was wir Jungen Linken unter Kapitalismus verstehen. Nimm dir 5 Minuten Zeit. Hör es dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir uns den Kapitalismus erklären. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich Kapitalismus? Wenig andere Wörter nehmen Linke wahrscheinlich öfter in den Mund. Das ist auch verständlich, beschreibt er doch nicht bloß die Art und Weise unserer Wirtschaft, sondern im Kern auch unser Gesellschaftssystem. Kapitalismus ist das System, das durch Ausbeutung für unsägliches Leid auf der ganzen Welt verantwortlich ist. Deswegen wollen wir Linken den Kapitalismus auch abschaffen. Aber was ist Kapitalismus eigentlich? Wie funktioniert er? Und warum genau sind wir Linken gegen den Kapitalismus? Und warum ist im Kapitalismus immer alles irgendwie widersprüchlich? Schauen wir uns das mal genauer an. Als Kapitalismus oder Marktwirtschaft bezeichnet man ein wirtschaftliches System, in dem das Kaufen und Verkaufen von Waren und nicht etwa Geschenke oder die Ausbeutung von Sklaven die vorherrschende Art und Weise ist, wie Güter in der Gesellschaft zirkulieren. Die Voraussetzungen des Kapitalismus entstanden in Europa und dem Verhältnis der Imperien zu den Kolonien vor rund 400 Jahren. Seit dem Beginn seines endgültigen Siegeszuges vor etwa 250 Jahren hat der Kapitalismus Unglaubliches zustande gebracht. Durch den Kapitalismus hat sich der gesellschaftliche Reichtum bis ins Unermessliche gesteigert. Zum ersten Mal in der Geschichte bräuchte heute niemand auf der Welt mehr Hunger leiden. Außerdem hat die Menschheit im Zeitalter des Kapitalismus die Beherrschung der Natur in einem rasanten Tempo perfektioniert. Wir Menschen haben die Lüfte erobert, durch Sprengungen ganze Ozeane miteinander verbunden und es bis zum Mond und mit Robotern noch viel weiter geschafft. Angesichts dieser gesellschaftlichen Möglichkeiten ist die Realität der Menschheit jedoch niederschmetternd. Denn diese Möglichkeiten gibt es nicht für alle, sondern nur für einen Teil der Menschheit. Mit dem Reichtum brachte der Kapitalismus auch beispielloses Elend und Arbeitsbedingungen, wie es sie zuvor nur in römischen Silberminen oder beim Bau der Pyramiden gegeben haben mag. Für den Profit beuten Menschen Menschen aus und schaffen dabei Reichtum und Elend zugleich. Und während die Menschheit Schafe klonen kann, hat sie ihr eigenes Wirtschaftssystem so schlecht unter Kontrolle, dass immer wieder Krisen aufkommen, die vollkommen funktionstüchtige Fabriken stilllegen und Millionen Menschen ihrer Existenz berauben. Durch den rasanten technischen Fortschritt sind im Zeitalter des Kapitalismus die Utopien vergangener Tage, materieller Überfluss, Sicherheit und freie Zeit für alle, in greifbare Nähe gerückt. Gleichzeitig fällt es heute schwer, sich eine Welt auch nur vorzustellen, in der es keinen Hunger mehr gibt, in der nicht jeden Tag tausende Kinder an Infektionskrankheiten sterben, die mit einer einfachen Impfung verhindert hätten werden können. Die Menschheit schafft es heute nicht, ihren Reichtum zu teilen und zu genießen. Um diesen Widerspruch besser zu verstehen, werden wir uns jetzt zuerst der Entstehung, dann der Funktionsweise und schließlich der Überwindung des Kapitalismus widmen. Der Kapitalismus in seiner Kinderstube. Schon vor mehreren Jahrtausenden hat es die Menschheit zu ersten kulturellen Blüten gebracht. Rund um die Welt wurden Schriften entwickelt, Städte gegründet, Tempel gebaut und Kunstwerke geschaffen. Die ägyptischen Pyramiden, die frühe chinesische Poesie und die griechische Philosophie sind aber nicht nur Zeugen großer individueller Leistungen, sondern auch Zeugen davon, dass die Philosophinnen, die Bauarbeiter und Staatsmänner der Geschichte ihre Zeit nicht gebückt auf dem Feld verbringen mussten, um sich zu ernähren. Dass die Mehrheit der Bevölkerung mehr Lebensmittel herstellte, als sie selbst zum Leben brauchte und diesen Überschuss an die Herrschaftsinstanz abführte, ist bis heute die Basis für alle kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist damit genauso eine Geschichte von Ausbeutung, also davon, dass sich eine Minderheit die überschüssigen Produkte der Mehrheit aneignet. Politische Herrschaft war daher in der Geschichte immer aufs Engste mit der Art und Weise verwoben, wie die arbeitende Bevölkerung ausgebeutet wurde. Ohne die immense Anzahl an Sklaven, die die meisten Produkte des täglichen Bedarfs herstellten, wäre das demokratische System in Athen unmöglich gewesen. Genauso liefen die mittelalterlichen Machtkämpfe zwischen Papst und Kaiserkrone meistens auf die Frage hinaus, wer sich denn welchen Teil des bäuerlichen Mehrprodukts sichern durfte. Herrschaft durchzieht die Geschichte der Menschheit bis heute. Im Feudalsystem des europäischen Mittelalters war die Gesellschaft beispielsweise in drei Teile gegliedert. Der dritte Stand umfasste weit über 90% der Bevölkerung und bestand zum größten Teil aus Bäuerinnen und Bauern. Die Aufgabe dieses Standes war die Ernährung der gesamten Gesellschaft und damit auch des geistlichen zweiten Standes und des adeligen ersten Standes. Doch es waren der aufstrebende Handel, das Bankensystem und die kommerzielle Produktion, aus denen die stärksten Widerstände gegen das Feudalsystem entstanden. Das Bürgertum, also Handwerker, Freiberufler, Intellektuelle und Kaufleute, wurden mit dem Aufstieg des Finanzwesens wirtschaftlich immer wichtiger und begannen, auch politisch und gesellschaftlich auf eine zentrale Rolle zu pochen. Das Bürgertum war es dementsprechend auch, aus der die Linke entstand, die das erste Mal in der Französischen Revolution als solche bezeichnet wurde. Ihrem Selbstverständnis nach war es der dritte Stand, zu dem neben dem Bürgertum auch ArbeiterInnen und die bäuerliche Bevölkerung zählten, der den gesellschaftlichen Reichtum schuf. Deshalb habe der dritte Stand auch als einzige Kraft das Recht, die politischen Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen. Die Ausbeutung fremder Arbeit zu beenden, war damit von Anfang an ein Hauptziel der Linken. Um das zu erreichen, müsste man, so das Programm der bürgerlichen Linken, den Adel und die Geistlichen entmachten, den Parlamentarismus durchsetzen und der ländlichen Bevölkerung den Boden als Eigentum übertragen, der bis dahin Kirche und Adel gehört hatte. Parallel zur Entstehung der Linken in der Französischen Revolution vollzog sich eine weitere Entwicklung, die nicht minder revolutionär war. Was in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts politisch geschah, spiegelte sich in England auf der wirtschaftlichen Ebene. Handel und kommerzielle Produktion verließen ihre Kinderschuhe, der Kapitalismus trat seinen Siegeszug an. In den folgenden Jahrzehnten sollte das Vereinigte Königreich die halbe Welt mit seiner industriell gefertigten Güter überschwemmen und über Jahrhunderte gewachsene wirtschaftliche Zusammenhänge in kürzester Zeit dem Erdboden gleichmachen. Um das zu ermöglichen, bedurfte es natürlich einiger Voraussetzungen. Zum einen brauchten die Fabriken, die zu dieser Zeit gegründet wurden, ein ständig wachsendes Heer an Arbeitskräften, das überhaupt einmal geschaffen werden musste. Diese Aufgabe war keineswegs so leicht zu bewältigen, wie sie vielleicht heute scheinen mag. Der Großteil der arbeitenden Bevölkerung, die Bäuerinnenschaft, unterstand im Feudalismus ja dem Kommando der Grundherren und war an ein Stück Land gebunden. Um die Fabriken zu füllen, musste also erst ein Heer an Menschen geschaffen werden, die weder einem Herrn unterstanden, noch selbst über Boden verfügten, von dem sie leben konnten. Marx nannte diese Menschen doppelt frei, weil sie frei von unmittelbarer Herrschaft, aber auch frei von Arbeitsmitteln waren, um sich eigenständig zu versorgen. Die Schaffung dieser doppelt freien ArbeiterInnen war ein langwieriger und auch blutiger Prozess der Vertreibung und gewaltvollen Enteignung der bäuerlichen Bevölkerung, an dessen Ende ein Heer von besitzlosen ArbeiterInnen stand, die die Fabriken Manchesters und die Häfen Liverpools bevölkerten. Diese wirtschaftliche Revolution gründete auf den angehäuften Reichtümern Europas. Die Wollproduktion, die Keimzelle der kapitalistischen Macht in England, saugte das Gold und Silber auf, das sich über die kolonialen Reiche Spaniens, Portugals und den Niederlanden in Europa verbreitete. Und auch die Fortsetzung der Kolonialreiche mit dem British Empire und die gewaltsame Ausbeutung der kolonisierten Bevölkerungen ließ den vergoldenden Geldhahn nicht versiegen. Die Grundvoraussetzung für den Kapitalismus war daher einerseits die gewaltförmige Einordnung der britischen Bevölkerung in das entstehende System des Arbeitsmarkts und andererseits die grausame Unterwerfung der Welt unter den Kolonialismus. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Durchsetzung des Kapitalismus war technischer Natur. Ein Ensemble bahnbrechender Erfindungen, die Dampfmaschine und die Lokomotive, aber auch neue Verfahren zum Kohleabbau, zur Stahlgewinnung und Innovationen wie der mechanische Webstuhl, machten es möglich, Energieträger in schier unbegrenztem Ausmaß für menschliche Zwecke einzusetzen. Diese Erfindungen sind zweifellos ein unabdingbarer Puzzlestein für die rasante Entwicklung des Kapitalismus. Alleine könnten sie dessen explosive Dynamik aber nicht erklären. Schon die schiere Menge der technischen Innovationen und die Tatsache, dass sie sofort kommerziell genutzt wurden, zeigt, dass sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche System mit dem Kapitalismus grundlegend verändert hatte. Weniger als ein Jahrhundert später war das Feudalsystem in Europa quasi bedeutungslos. Eisenbahnen durchzogen mehrere Kontinente und ständig erweiterten neue Erfindungen das Ausmaß der industriellen Produktion. Die Kehrseite dieser Entwicklung zeigte sich jedoch von Beginn an. Die Arbeitsbedingungen in den neu geschaffenen Fabriken waren meist barbarisch. Die ArbeiterInnen wurden von Kindesbeinen an zur Arbeit herangezogen und starben häufig im jungen bis mittleren Erwachsenenalter an Auszehrung oder Überarbeitung. Es drängte sich die Frage auf, welche Kräfte hier vor rund 250 Jahren entfesselt worden sind. Warum hat ausgerechnet der Kapitalismus diese innovative Dynamik entfaltet und warum schafft er neben unfassbarem Reichtum so schlimmes Elend? Ein Blick in den Maschinenraum. Der Kapitalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass wir den Großteil der Güter, die wir konsumieren, nicht selbst herstellen, sondern sie von anderen kaufen. Umgekehrt verwenden wir einen Großteil unserer Arbeitszeit nicht für uns selbst, sondern darauf, etwas für andere Menschen herzustellen. Vermittelt wird dieses für andere Arbeiten in unserer Gesellschaft durch den Austausch auf dem Markt. Hier tragen die Menschen hin, was sie haben, auch wenn es nur die eigene Fähigkeit zu arbeiten ist, und tauschen es gegen Geld, das sie wiederum für andere Waren ausgeben. Marx brachte dieses Verhältnis auf eine Formel. Ware wird zu Geld, wird zu Ware. Dieser Prozess ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kapitalismus. Neu ist daran, dass der Austausch von Waren zum alles bestimmenden Organisationsprinzip unserer Wirtschaft wird. Nicht mehr für Zwangsabgaben an den Grundherrn, den Sklavenhalter oder auch den eigenen Verzehr wird heute produziert, sondern fast ausschließlich für den Markt. Das hat weitreichende Folgen. Wenn für den Verkauf produziert wird, stellt man, anders als früher, nicht mehr her, was man selber braucht und trägt lediglich den Überschuss davon auf den Markt, in der Hoffnung, dass sich schon eine Käuferin finden wird. Nein, der Tausch durchdringt die Produktion. Am Anfang steht die Erwartung, eine gewisse Menge eines Produkts zu einem bestimmten Preis verkaufen zu können. Erst dann werden Produktionsmittel wie Rohstoffe, Energie und Werkzeuge gekauft oder angemietet und ArbeiterInnen beschäftigt, bevor schließlich mit der Produktion begonnen wird. Die Herstellung von Waren wird damit zu einem Investment, das nur erfolgreich ist, wenn die Rückverwandlung der produzierten Güter in Geld gelingt. Wir erhalten im Kapitalismus also einen neuen Kreislauf. Geld wird zu Ware, wird zu mehr Geld. Diesen Prozess, dessen Anfang und Ende das Geld bildet, nennen wir Kapitalkreislauf. Es ist leicht einzusehen, dass in diesem Prozess die Geldmenge am Schluss größer als am Beginn, also mehr Geld größer als das Geld am Anfang sein muss. Sonst hätte man sich ja die Mühe des Produktionsprozesses sparen können. Diese Vergrößerung der Geldmenge nennen wir Profit. Eine Frage, die sich auch bürgerliche Ökonomen vor Marx stellten, ist die nach der Herkunft des Profits. Wenn im Kapitalismus stets gleich gegen gleich getauscht wird und niemand übervorteilt wird, wie soll dann am Ende einer Verkettung von Tauschakten ein Gewinn stehen? Wo kommt mehr Geld am Ende her? Marx löste diesen Widerspruch, indem er zeigte, dass im Kapitalismus ein Teil des Arbeitsproduktes, das die ArbeiterInnen herstellen, bei den UnternehmerInnen landen muss. Die ArbeiterInnen müssen also mehr produzieren, als sie selbst als Lohn bekommen. Dieser Überschuss bildet dann den Profit, der sich im Kapitalkreislauf als Belohnung des unternehmerischen Investments und nicht als Produkt fremder Arbeit darstellt. Ausbeutung, die in früheren Gesellschaftsformen durch die gewaltvolle Aneignung fremder Arbeitsprodukte geschehen war, findet im Kapitalismus also durch das System der Lohnarbeit statt. Die bürgerliche Linke hatte zwar gedacht, mit dem Feudalismus auch die Ausbeutung überwunden zu haben, tatsächlich hatte sich diese aber klammheimlich auch im Kapitalismus fortgesetzt, wenn auch in anderer Form. Die Ausbeutung liegt im Kapitalismus aber nicht an der moralischen Verkommenheit der UnternehmerInnen. Tatsächlich befinden sich in diesem Wirtschaftssystem alle Marktteilnehmer ständig in Konkurrenz zueinander. Und wer in diesem Wettlauf den längsten Atem hat, das bestimmt, wer am meisten Profit erwirtschaftet. Wer viel Gewinn macht, kann sich besonders moderne Produktionstechniken leisten, bekommt günstige Kredite und hat mehr Spielraum, um die eigenen Preise zu senken und damit die Konkurrenz auszuschalten. Der Profit lässt sich im Kapitalismus auf zwei Weisen steigern, indem man seine ArbeiterInnen besonders lange und hart arbeiten lässt, beziehungsweise ihre Löhne kürzt, was den gleichen Effekt hat, oder indem man ihre Produktivität durch neue Techniken und Erfindungen erhöht, Bei beidem gilt, wer nicht mitmacht, verliert. Wenn ein Konkurrent die Löhne seiner ArbeiterInnen drückt oder seine Produktionsanlage automatisiert, sind die anderen Unternehmen meist gezwungen nachzuziehen, wenn sie nicht untergehen wollen. Die Jagd der Unternehmen nach Profiten erklärt einerseits, warum trotz des immensen Reichtums unserer Gesellschaft Leid und Elend an der Tagesordnung sind. Andererseits ist auch die unglaubliche Dynamik der technischen Entwicklung im Kapitalismus auf die ständige Jagd nach Produktivitäts- und damit Profitsteigerung zurückzuführen. Wohin diese gesellschaftliche Dynamik, die der Kapitalismus entfacht hat, sich aber tatsächlich richtet, das ist dem Kapitalismus, dem Profitgesetz, unterworfen. Was profitabel erscheint, wird gemacht und nicht, was die Bedürfnisse der Menschen verlangen. Die unfassbaren technischen Möglichkeiten und Reichtümer dienen im Kapitalismus damit nicht den arbeitenden Menschen, sondern zerstören im bewusstlosen Strudel des Kapitalkreislaufes unsere Lebensgrundlage, richten unendliches Leid an oder liegen komplett brach. Klimakatastrophe, Kriege und Hunger zeugen täglich davon, dass die Hoffnungen der bürgerlichen Linken auf eine gemeinschaftliche, vernünftige Verwaltung der gesellschaftlichen Reichtümer durch uns arbeitende Menschen sich noch immer nicht erfüllt haben. Es ist kompliziert, die Linke und der Kapitalismus. Die Linke war von Anfang an eine Bewegung, die das Anrecht der Menschen auf das eigene Arbeitsprodukt, also das Ende der Ausbeutung, ins Zentrum ihres Handelns gestellt hat und von der Arbeit auch den politischen Führungsanspruch abgeleitet hat. Das hört sich schon sehr an nach »Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt«, wie es in einem sozialistischen ArbeiterInnenlied heißt. Und das nicht ganz zu Unrecht. Der Sozialismus von Karl Marx knüpft an diese Frage nämlich unmittelbar an, das Erbe der bürgerlichen Linken an. Damit hat der Kapitalismus nicht nur die Linke, sondern auch den Marxismus überhaupt erst ermöglicht. Dessen war sich Marx auch bewusst. Im Manifest der Kommunistischen Partei singt er an manchen Stellen ein regelrechtes Loblied auf den Kapitalismus, der dafür gesorgt hat, dass alle rückständigen und trägen Überbleibsel des Mittelalters auf dem Misthaufen der Geschichte landeten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts reifte jedoch, auch unter dem Eindruck des himmelschreienden Elends in den englischen Industrieregionen, bei Karl Marx die Einsicht, dass der Kapitalismus die Hoffnungen der Linken, die er ja selbst überhaupt erst genährt und möglich gemacht hatte, nicht erfüllen kann. Wie vorhin beschrieben, wurden die arbeitenden Menschen weiterhin ausgebeutet und sie verfügten auch nicht selbst über die Produkte ihrer Arbeit, sondern das Kapital, also der Druck am Markt, Profite einzustreichen, gab die Richtung vor. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass das Neue oder Spezielle am Marxismus nicht die Ablehnung des Kapitalismus war. Spätestens seit der Industrialisierung hatten verschiedene antikapitalistische Bewegungen immer wieder Konjunktur. Und zwar in den unterschiedlichsten Facetten. Maschinenstürmerinnen zertrümmerten Fabriken. Feudale Romantiker sehnten sich nach dem Mittelalter zurück. Und utopische Sozialistinnen malten sich eine Alternative zum Kapitalismus mit komplett neuen Gesetzmäßigkeiten aus. Neu am Marxismus war die Kontinuität zu den Ansprüchen und Erkenntnissen der bürgerlichen Linken, ihren Philosophen und Ökonomen, die innerhalb des Kapitalismus notwendig an ihre Grenzen stoßen mussten. Um die Ziele der bürgerlichen Linken, die im Rahmen des Kapitalismus überhaupt erst gedeihen konnten, konsequent zu verfolgen, müsste man über das bestehende Wirtschaftssystem hinausgehen. Den Kapitalismus zu überwinden, um den Träumen, Errungenschaften und Möglichkeiten, die er uns in den Kopf gelegt und an die Hand gegeben hat, treu zu bleiben, war von da an das Ziel des revolutionären Marxismus. Unkompliziert war diese Beziehung zwischen Bewahren und Überwinden, aber nie. Und sie ist es auch heute nicht. Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.